SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Nina Heck einen schönen guten Tag. Nach dem Sicherheitskabinett hat jetzt auch Israels gesamte Regierung der Waffenruhe im Gazastreifen zugestimmt. Erste Geiseln sollen ab Sonntag freikommen. Wie der Geiseldeal genau ablaufen soll, hören wir gleich von unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Außerdem sagen wir, wie es mit TikTok in den USA weitergeht. Und wir schauen nach Sachsen. Da startet Chemnitz heute in das Kulturhauptstadtjahr 2025.
SR Info.
Tagelang war der Deal wackelig. Jetzt hat auch die israelische Regierung einer Waffenruhe zugestimmt und damit einhergehend auch dem Austausch von palästinensischen Gefangenen gegen israelische Geiseln. Julio Segador, SR Info-Korrespondent in Tel Aviv. Am Sonntag sollen die ersten Geiseln freikommen. Wie genau soll das denn dann ablaufen?
Also man weiß jetzt zumindest, um wie viel Uhr das Ganze ablaufen soll, nämlich schon um 8:30 Uhr, also 8.30 Uhr Ortszeit, 7.30 Uhr in Deutschland. Das wurde jetzt vorverlegt, das hatte Katar verkündet, das israelische Militär hat es jetzt bestätigt. Wie es dann genau ablaufen wird, weiß man nicht. Man kann sich vielleicht zum Vorbild nehmen, die erste Waffenruhe, die es gab im November 2023, wo ja schon 109 Geiseln freigelassen wurden. Und da lief das dann so ab, dass die Hamas herausgekommen ist aus den Tunnelanlagen, aus dem Verstecken. Und sie haben damals die Geiseln dem Internationalen Roten Kreuz übergeben. Und dieses wiederum hat dann die Geiseln in Pickups nach Israel gefahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ablaufen wird. Es gibt jetzt aus Ägypten Meldungen, dass die Geiseln zunächst nach Ägypten sollen und dann über einen ägyptisch-israelischen Grenzübergang nach Israel kommen. Das sind Details, die werden wir wahrscheinlich erst erfahren, wenn es wirklich soweit ist.
Und in Israel selbst, da bereiten sich ja Kliniken darauf vor, dann die Geiseln aufzunehmen.
Genau so ist es. Auch da hat man schon Erfahrung eben von dieser ersten Waffenruhe vor gut einem Vierteljahr. Und man bereitet sich vor, aber letztendlich weiß man natürlich nicht, in welchen Konditionen, in welchen Bedingungen mit diese Geiseln sind. Man kann sich das wirklich eigentlich nur ausmalen, dass nach einem Vierteljahr in Gefangenschaft, manche haben vermutlich nur sehr, sehr selten Tageslicht gesehen, dass da viele der Geiseln in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind. Man rechnet ja damit, dass von diesen 98 Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind, möglicherweise ein Drittel, möglicherweise sogar die Hälfte verstorben ist während der Zeit der Gefangenschaft. Und von den 33 Geiseln, die jetzt im Rahmen dieser ersten Waffenruhe, also dieser ersten 6 Wochen nach Israel kommen sollen, zurückkommen sollen, von denen weiß man, dass auch einige bereits tot sind. Das hat zumindest die Hamas so in den vergangenen Wochen kommuniziert. Also, man ist sehr, sehr gespannt in Israel, wie diese Menschen zurückkommen werden. Und man rechnet wirklich auch mit dem Schlimmsten, was den körperlichen Zustand anbelangt, aber auch natürlich den psychischen Zustand.
Ja, und in einem schlechten Zustand sind ja auch viele Menschen im Gazastreifen. Was bedeutet denn die Waffenruhe, die dann ab morgen gelten soll?
Ja, die ist unglaublich wichtig für diese Menschen. Es sind ja wirklich fast 2 Millionen Menschen auf der Flucht. Sie waren jetzt 15 Monate fast ununterbrochenem Bombardement ausgesetzt. Und das sind Lebensbedingungen, die wir uns kaum vorstellen können. Ich kenne den Gazastreifen von früheren Besuchen sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt diese Trümmerwüste sehe, kann ich mir wirklich nur sehr, sehr schwer ausmalen, wie die Menschen da leben können. Und die bekommen jetzt eine Atempause. Die bekommen eine Atempause mindestens von 6 Wochen. Und das ist unglaublich wichtig, damit sie ohne Furcht und in Sicherheit einfach ihren Lebensalltag gestalten können. Und was genauso wichtig ist, und auch das ist ja ein Teil dieser Vereinbarung, die ab morgen in Kraft tritt, dass jetzt die Hilfsgüter im großen Maß in den Gazastreifen reinkommen können. Die Rede ist von bis zu 600 LKW-Ladungen an Hilfsgütern, also Medikamente, Nahrungsmittel, Trinkwasser, vor allem natürlich für diese Zeltstädte Material, denn die sind zum Teil sehr, sehr zerstört, bereits durch die Witterung, durch das Bombardement. Also man kann nur hoffen, dass sich die Lebensbedingungen der Menschen jetzt wirklich scheibchenweise verbessern, wenngleich natürlich ihre Häuser, ihre Wohnungen größtenteils zerstört worden sind.
Lassen Sie uns bitte noch kurz auf die politische Seite schauen. In Israel hatte Ministerpräsident Netanyahu ja echte Probleme, den Deal auch innenpolitisch durchzubekommen. Da gab es doch gerade vom rechten Flügel sehr viel Widerspruch. Wie sehr schwächt das den Ministerpräsidenten?
Also es schwächt ihn eigentlich jetzt unmittelbar nicht. Er hat diese Kabinettsentscheidung durchbekommen. Seine rechtsextremen Mitglieder im Kabinett, die ja gegen diesen Deal waren, die auch gesagt haben, wir werden die Regierung verlassen, die haben dagegen gestimmt, aber es hat dennoch gereicht. Probleme könnte innenpolitisch Netanjahu bekommen in Zukunft, wenn es um den Haushalt geht. Aber da hat die Opposition schon gesagt, da werden wir Netanjahu eventuell beistehen, wenn wirklich die Rechten hier von der Fahne gehen.
Dankeschön, SR-Info-Korrespondent Julio Segador nach Tel Aviv. TikTok in den USA ist die beliebte App schon lange umstritten und eigentlich sollte TikTok in den USA morgen verboten werden. Aber weder Präsident Biden noch sein Nachfolger Trump scheinen das umsetzen zu wollen. Jetzt fordert die Social-Media-Plattform konkrete Garantien von der Regierung. SR-Info-Korrespondentin Nina Bad in Washington bringt uns auf den aktuellen Stand.
TikTok hat nun erklärt, die App in den USA ab morgen selbst abzuschalten, sollte die Biden-Regierung nicht eine Erklärung abgeben. Und zwar eine, die sicherstellt, dass das Gesetz zum Zwangsverkauf von TikTok nicht durchgesetzt werde. Es geht um das Gesetz, das morgen in Kraft treten soll und das Besitzer ByteDance dazu zwingt, TikTok an einen nicht-chinesischen Eigentümer zu verkaufen. Sollte das bis morgen nicht passieren, soll die App in den USA nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Weiße Haus hatte zuvor mitgeteilt, angesichts der knappen Zeit liege die Umsetzung des Gesetzes bei der kommenden Regierung, also Donald Trump. Joe Biden ist nur noch bis morgen im Amt, ab Montag ist Trump US-Präsident.
Ja, und da fragen sich dann schon viele, kann der neue US-Präsident dafür sorgen, dass TikTok abgeschaltet wird?
Donald Trump hat auf Truth Social geschrieben, dass er seine Entscheidung zu TikTok bald treffen wird, dass er aber Zeit haben muss, die Situation zu prüfen. Und sein Sicherheitsberater Mike Waltz hat vor ein paar Tagen auf Fox News gesagt, wir werden einen Weg finden, die App zu erhalten, dabei aber die Daten der Menschen zu schützen. Denn es sind ja Sicherheitsbedenken, Angst vor chinesischer Spionage, warum ByteDance zum Verkauf von TikTok an einen nicht chinesischen Eigentümer gezwungen wird. Trump könnte das Gesetz am Montag, wenn er Präsident ist, aufschieben, aber nur dann, wenn er nachweisen kann, dass es ernsthafte Verhandlungen über den Verkauf von TikTok gibt. Aber es gibt von Besitzer ByteDance bisher keine Anzeichen dafür, dass er zum Verkauf bereit ist. Also es ist nach wie vor alles unklar.
Soweit SR-Info-Korrespondentin Nina Barth. Noch keine Klarheit also, wie es mit TikTok in den USA weitergeht. Nach 15 Jahren stellt Deutschland wieder eine europäische Kulturhauptstadt. Damals, 2010, war es Essen zusammen mit der Region Ruhr. Heute startet Chemnitz in sein Kulturhauptstadtjahr. In einer guten Stunde um 14 Uhr mit einem großen Straßenfest. SR-Info-Korrespondentin Ines Gruner rudelt über die Stadt in Sachsen und was sie kulturell so wertvoll macht.
Wird das Wetter mitspielen? Diese Frage hat die Organisatoren des Eröffnungstages in Chemnitz bis zum Schluss beschäftigt. Jetzt aber ist klar, es passt alles. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und die Temperaturen werden im Laufe des Tages in den einstelligen Plusbereich klettern. Ideale Bedingungen also für den Start in das Kulturhauptstadtjahr. Chemnitz ist bereit, Gäste aus nah und fern zu empfangen. Die Vorfreude bei den Einheimischen ist deutlich spürbar.
Ich erwarte mir mehr Leben, mehr Publikum und überhaupt eine Belebung der Innenstadt auch.
Ich erhoffe mir, dass durch die ganze Stadt ein Ruck geht und alle ein bisschen zusammenhalten und wir positiver eingestellt sind zu Chemnitz.
Chemnitz ist natürlich besser als der Ruf und das wollen wir zeigen.
Seit dem späten Vormittag stellen Akteure des Kulturhauptstadtjahres in der Chemnitzer Stadthalle ihre Projekte vor. Ab 14 Uhr wird auf 3 Open-Air-Bühnen in der Innenstadt gesungen und getanzt. Es gibt ein Kinderprogramm und eine internationale Kochmeile. Und mit einer ganz speziellen Aktion will Chemnitz an seine jahrhundertelange Industriegeschichte erinnern, sagt Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke.
Um 18 Uhr ziehen 120 Chemnitzerinnen und Chemnitzer eine echte Hartmann-Lok durch die Stadt. Und finally um 19 Uhr gibt es dann hier die große Show am Nischel, gefolgt von einem Clubbing, ob sie dann in das Transit, ins Satir oder ins Atomino wollen. Die ganze Nacht kann getanzt werden.
Feierlich wird es am Nachmittag in der Oper. Rund 700 geladene Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft werden zum Festakt erwartet. Darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Gemeinsam mit der Polizei hat die Stadt für den Tag ein Sicherheitskonzept erarbeitet, auch mit Blick auf 4 Demonstrationen, angemeldet von mehreren Initiativen gegen rechts und der extremen rechten Szene. Dazu der Intendant der Theater Chemnitz, Christoph Dittrich.
Ich persönlich muss schon wirklich lange nachdenken, bis man überhaupt ein Protestpotenzial an so einem Vorhaben wie der Kulturhauptstadt gewinnen kann. Da fällt einem ja eigentlich gar nichts ein. Gleichwohl ist diese Bedrohung da. Und mein Rezept dagegen ist, diese große Feier der positiven Gemeinsamkeit, Kulturhauptstadt anzunehmen, das ist das allerbeste Gegenmittel gegen Strömungen, die das einfach versuchen zu missbrauchen. Das gibt es auf der Welt, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber unsere Stärke ist, nicht in die Falle zu tappen, dort uns auf die Kampflinie zu konzentrieren, sondern das Positive, die Kulturhauptstadt selber zu feiern und zu begehen.
Zehntausende Menschen werden am Eröffnungstag erwartet und die Kulturhauptstadt Chemnitz wird im internationalen Rampenlicht stehen. Auch deshalb will die Stadt Bilder mit starker Symbolkraft in die Welt senden, von einer bunten, toleranten und weltoffenen Stadt.
Chemnitz feiert heute den Start ins Kulturhauptstadtjahr 2025. Zur Eröffnung will die rechtsextremistische Partei Freie Sachsen aufmarschieren. Es haben sich aber auch Gegendemonstranten angemeldet. Und gleich im Interview der Woche Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und sein Plan, wie er die Maul- und Klauenseuche bekämpfen will. Vorher aber weitere Nachrichten mit Tanja Philipp-Murer.
Verteidigungsminister Pistorius hat sich dafür ausgesprochen, die deutschen Rüstungsausgaben deutlich zu erhöhen. Der SPD-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, man müsse im Zweifel eher über 3 als über 2% des Bruttoinlandsprodukts reden. Das wären insgesamt 120 Milliarden Euro im Jahr, also ein Viertel des Staatshaushalts. Pistorius begründet dies mit der Bedrohung durch Russland und Forderungen des künftigen US-Präsidenten Trump an die NATO. Auch der Grüne Kanzlerkandidat Habeck will die Rüstungsausgaben erhöhen. Er schlägt 3,5% des Bruttoinlandsprodukts vor. In Berlin hat am Vormittag der Bundesparteitag der Linken begonnen. Die Partei will bei dem Delegiertentreffen ihr Wahlprogramm für die bevorstehende Bundestagswahl beschließen. Hauptthema ist die Begrenzung von Mieten und Lebenshaltungskosten. Vorab erklärte Parteichef Van Aken, eine starke Linkspartei sei im künftigen Parlament unerlässlich, um einen Rechtsruck zu verhindern. Die Linke ist nach der Abspaltung des Bündnisses Sarah Wagenknecht vor rund einem Jahr geschwächt und liegt in Umfragen bei 3-4%. Das Land Rheinland-Pfalz hat millionenschwere Beihilfen vom Flughafen Hahn und der Fluggesellschaft Ryanair zurückgefordert. Das berichtet der SWR. Die Europäische Union hatte die Staatshilfen für unrechtmäßig erklärt und die Rückforderung im vergangenen September angeordnet. Laut Innenministerium hat Ryanair die erhaltenen Beihilfen bereits zurückgezahlt. Das Geld liege auf einem Treuhandkonto. Die Airline habe jedoch angekündigt, Klagen zu wollen. Wie hoch die Summe ist, wurde nicht mitgeteilt. Bei der Flughafen Hahn GmbH soll es sich um mehr als 1,2 Millionen Euro handeln. Hier gestaltet sich die Rückforderung schwieriger, weil das Insolvenzverfahren gegen den ehemaligen Flughafenbetreiber noch läuft.
SR Info. Das Interview der Woche.
Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir mit einer großen Krise in der Landwirtschaft konfrontiert. Die hoch ansteckende Maul- und Klauenseuche ist in Brandenburg ausgebrochen, mit dramatischen wirtschaftlichen Folgen für die Landwirtschaft. SR-Info-Korrespondentin Eva Huber hat mit Cem Özdemir gesprochen und ihn gefragt, wie er die Krise eindämmen will.
Herr Özdemir, vor einem Jahr mussten Sie als Landwirtschaftsminister eine Krise bewältigen. Da waren die großen Bauernproteste. Jetzt gibt es wieder eine Krise in der Landwirtschaft, ganz anders. Die für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen hoch ansteckende Maul- und Klauenseuche ist überraschend in Brandenburg ausgebrochen. Hätten Sie gedacht, dass für den Job so viel Krisenmanager sein erforderlich ist?
Als ich Minister wurde, habe ich mir alle Abteilungen angeschaut und eine, die sich eben mit Tierseuchen beschäftigt, da hat der zuständige Abteilungsleiter gesagt, ich hoffe, dass wir in diesen Fragen wenig miteinander zu tun haben. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass wir miteinander zu tun haben. Manchmal ist es ja ganz ironisch im Leben. Wir hatten gerade eine Konferenz, eine Schalte mit der Wissenschaft in Sachen Geflügelpest. Und am nächsten Tag war vorgesehen in Sachen Schilfglas-Flügelzikade, was unsere Kartoffelbauern sehr massiv betrifft, ein Briefing im Ministerium und in der Nacht kam dann die Meldung mit der Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist für Menschen ungefährlich, für Rinder, Schweine und auch Schafe und Ziegen, aber hoch ansteckend. Wie dramatisch ist das für die Landwirte gerade, dass diese Krankheit nun wieder in Deutschland auftaucht?
Das hängt vom Seuchenverlauf ab. Wir haben alle Maßnahmen ergriffen, zusammen mit dem Land Brandenburg und Berlin, das ja auch angrenzt und betroffen ist. Das heißt, wir haben in dem Radius von 1 Kilometer mussten leider alle Tiere gekeult werden. Das ist natürlich schmerzhaft, weil darunter ja auch Tiere betroffen sind, die gar nicht die Maul- und Klauenseuche haben. Aber wir müssen diese Maßnahmen treffen, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Denn die Seuche ist hoch ansteckend, kann sogar über die Luft übertragen werden, kann im Boden eine Weile verbleiben. Darum braucht es jetzt diese schnellen, entschlossenen Maßnahmen. Das hat immerhin dazu geführt, dass die Europäische Kommission die Maßnahmen anerkannt hat und jetzt eben gesagt hat, dass für den Export die Regionalisierung akzeptiert wird. Das heißt, alles, was außerhalb der entsprechenden Zone ist, kann ganz normal exportiert werden. Das ist für unsere Landwirtschaft und für die Lebensmittelwirtschaft extrem wichtig. Schlechte Nachricht ist, bei den Drittstaaten sieht es etwas komplizierter aus. Die können natürlich in eigenem Befinden entscheiden, dass sie ihre Märkte für Produkte aus unserem Land schließen. Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass es uns hoffentlich gelingt, dass wir so schnell wie möglich wieder Maul- und Klauenseuche frei sind, damit unsere Lebensmittelwirtschaft wieder exportieren kann.
Wenn wir zurückschauen, vor einem Jahr im Januar, da waren Sie schon mal mit Krisenmanagement beschäftigt, in einer ganz anderen Sache. Tausende Bauern, die haben protestiert in ganz Deutschland gegen die Agrarpolitik der Ampel. Auslöser war, dass die Ampel ihnen die Förderung von Agrardiesel gestrichen hat, schrittweise bis 2026. Aber die Landwirte, die fühlten sich auch generell gegängelt von immer neuen Regeln, mehr Bürokratie. Die Ampel, die hat damals Erleichterungen versprochen. Ein paar wurden auch umgesetzt, aber der Präsident des Deutschen Bauernverbands Joachim Ruckwied, der sagt insgesamt:
Da sind wir von der Bundesregierung absolut enttäuscht. Das Entlastungspaket, im besten Fall war es ein Päckchen. Da muss jetzt die zukünftige Bundesregierung Entlastungen für die Landwirtschaft, für die Bauernfamilien auf den Weg bringen.
Können Sie die Kritik verstehen?
Gehen wir doch der Reihe nach mal vor. Der Beschluss der Bundesregierung, der Spitzen damals vom Kanzler, vom Vizekanzler und vom Finanzminister sah das Ende des Agrardiesels vor und sah gleichzeitig das Ende des Themas vor, dass die landwirtschaftlichen Fahrzeuge eben von der Steuer befreit sind. Die Proteste haben das ja dann zum Ausdruck gebracht. Ich habe mich den Protesten gestellt, habe deutlich gemacht, dass ich die Beschlüsse nicht teile. Und am Ende sind von 2 Maßnahmen 1,5 zurückgenommen worden. Das heißt, die blaue Plakette ist wieder da, die landwirtschaftlichen Fahrzeuge sind wieder befreit. Und beim Agrardiesel gibt es nicht einen sofortigen Ausstieg, sondern schrittweise Ausstieg. Und das, was da jetzt noch übrig ist beim Agrardiesel an Kürzung, kann ja eine künftige Regierung auch wieder rückgängig machen. Und was die anderen
Bauern
Maßnahmen...
Bauern hat das aber nicht gereicht. Es ging ihnen auch immer um mehr. Sie sagen, das war der Tropfen auf den heißen Stein,
genau.
Und sie fordern
mehr. Ich habe ja immer gesagt, dass das am Ende ein Symbol war für all die Versprechen, die über die letzten Jahrzehnte, und wenn man Jahrzehnte sagt, merkt man ja, dass die jetzige Bundesregierung und der jetzige Agrarminister dafür nicht ganz verantwortlich gewesen sein kann. Denn ich bin für die letzten 3 Jahre verantwortlich, aber nicht für die letzten Jahrzehnte. Und gehen wir doch mal den Punkt durch, den Herr Ruckwied anspricht. Er sagt zum Beispiel die Entbürokratisierung. Es gab 194 Vorschläge aus den Ländern, davon haben 74 mein Bereich betroffen, davon haben wir 38 umgesetzt, 18 sind jetzt gerade in der Umsetzung, der Rest betrifft andere Ebenen, beispielsweise Brüssel. Auch da habe ich mich ja dafür eingesetzt, dass die GAP, also die gemeinsame Agrarpolitik, vereinfacht wird. Also entweder ich brauche die Länder oder ich brauche Brüssel oder es ist politisch umstritten. Also von daher, wenn man Fairness und nicht die parteipolitische Brille ansetzt, wird man feststellen, dass ich einen großen Teil von dem umgesetzt habe, was meine Vorgänger versprochen haben.
Die Inflation, Die hält an. Besonders deutlich sieht man das gerade auch im Supermarkt, zum Beispiel bei der Butter. Da kostet die Eigenmarke der Supermärkte bis zu 2,40 Euro. Und auch die Markenbutter, die schnellt auch mal hoch auf 3,50 Euro. Ist das aus Ihrer Sicht ein gerechtfertigter Preis?
Der Bundeslandwirtschaftsminister macht nicht die Preise in der Landwirtschaft oder in der überhaupt in der Marktwirtschaft.
Es geht um eine Bewertung dieser Preise.
Das ist jetzt natürlich, führen Sie mich jetzt ein bisschen aufs Glatteis. Warum? Weil aus Sicht der Landwirtschaft höhere Preise bedeuten, auch wenn nur ein Teil bei der Landwirtschaft ankommt, dass sich es aufs Einkommen auswirkt. Wohingegen niedrige Preise für die Landwirtschaft bedeuten, dass es oft zu ihren Lasten geht. Das heißt, worum es geht, ist, dass es einen angemessenen Preis gibt. Nicht unbedingt einen hohen Preis, aber einen angemessenen Preis, von dem die Landwirte möglichst einen hohen Anteil bekommen. Darum setze ich mich ja sehr stark dafür ein, dass die Landwirte in der Kette gestärkt werden. Oft landet eben nur ein geringer Teil dessen, was wir an der Ladenkasse zahlen, tatsächlich bei denjenigen, die die Produkte für uns anbauen, bei der Landwirtschaft. Aber die Gründe für das Preisniveau haben natürlich mit den Energiekosten zu tun. Sie haben mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun. Die Preisschocks haben sich entsprechend ausgewirkt. Da sind die Möglichkeiten der Politik nicht unbegrenzt. Eine Maßnahme, die jetzt im Wahlkampf diskutiert wird, ist die Mehrwertsteuer. Dazu hat der Kanzler einen Vorschlag gemacht. Ich hatte vor einiger Zeit auch schon mal einen Vorschlag gemacht. Ich finde den nach wie vor gut. Das wäre, dass man zum Beispiel die Mehrwertsteuer bei Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten auf Null setzt. Das hätte einen doppelten Effekt. Einen sozialen Effekt für diejenigen, die Lebensmittel kaufen. Das würde die Preise reduzieren. Gleichzeitig hätte es aber natürlich auch eine Gesundheitskomponente, weil das sind genau die Produkte, die auch zu unserer Gesundheit beitragen. Insofern wäre es Win-Win. Und auch das wird die künftige Regierung entscheiden müssen, wie sie damit umgeht.
Hat die Bundesregierung da was versäumt? Sie haben gesagt, Sie haben schon sehr früh einen Vorschlag gemacht, auch zur Entlastung der Verbraucher. Da ist nichts passiert. Hat die Bundesregierung es versäumt, dafür Entlastungen zu sorgen?
Naja, wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, die Bundesregierung hatte eigentlich fast zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit, weil die von den drei Partnern einer immer quer im Stall stand und sich als Opposition in der Regierung verstanden hat. Das hat das Regieren erkennbar schwer gemacht, mit dem Ergebnis jetzt, dass ja dann der eine Partner ja D-Day-Papiere und sonstige Dinge geplant hat, während wir versucht haben, uns um das Wohl des Landes zu kümmern.
Blicken wir noch mal ein bisschen konkreter auf Ihre Bilanz. Eins Ihrer Herzensthemen ist die Ernährung, besseres Essen für alle, vor allem auch an Schulen, an Kitas, in Kantinen generell. Was würden Sie sagen, ist das Essen an Schulen und Kitas seit Ihrem Amtsantritt substanziell besser geworden?
Das kann ich nicht sagen, ich kenne da keine Untersuchung drüber. Aber das Schöne ist jetzt ja, dass ich als Doppelminister gleich doppelt dafür zuständig bin, denn ich bin ja auch Bildungsminister und als solcher kann ich nur sagen, wer an den Schulen am Schulessen spart, spart am falschen Ende. Kinder, die Adipositas, Übergewicht haben, kosten das Gesundheitswesen deutlich mehr, ihre Lebensqualität geht verloren und sie lernen auch besser, wenn sie gesund ernährt sind. Insofern ist das, glaube ich, sehr gut angelegtes Geld, wenn eine Ganztagesschule eben auch eine Mensa hat, wo gesundes Essen gerne aus der regionalen Landwirtschaft hergestellt wird.
Sie haben eine Ernährungsstrategie aufgelegt, Modellprojekte angestoßen, dafür gab es ein bisschen Geld und es gab Projekttage. Kritiker sagen, schön und gut, aber das große Problem ist, dass insgesamt das Geld fehlt, um flächendeckend was zu verbessern. Dafür bräuchte es Milliarden. Ihre Ernährungsstrategie, sind das dann vor allem schöne Worte, aber wenig Konkretes?
Ich bin erstmal formal ja gar nicht zuständig, sondern die Länder sind zuständig, aber ich glaube, es interessiert draußen niemanden, wenn man immer sagt, dafür ist jemand anders zuständig, sondern ich habe das, was ich kann, getan. Und das in einer Koalition, das haben wir jetzt alle mitgekriegt, mit einem Partner, der halt, egal ob der Vorschlag gut oder schlecht ist, der eigene oder ein anderer Vorschlag ist, aus Prinzip jeden Satz mit Nein begonnen hat. Unter diesen Bedingungen, glaube ich, kann sich das sehen lassen, was ich da auf den Weg gebracht habe.
Sie wollten außerdem Kinder besser vor Werbung schützen, indem Sie Werbung für ungesunde Lebensmittel zum Beispiel zu bestimmten Zeiten verbieten wollten. Das hat nicht geklappt. Wie enttäuscht sind Sie da?
Das Thema bleibt auf der Tagesordnung. Ich hätte es gerne umgesetzt. Das war eben mit dem einen Partner nicht machbar. Ich bin froh, dass viele Unternehmen gar nicht auf den Staat warten, sondern selber vorangehen. Und schauen Sie, die Briten haben ja sogar eine Zuckersteuer. Dort gibt es dasselbe Produkt, also dasselbe Getränk mit deutlich weniger Zucker. Und wenn ich Ihnen jetzt beide Getränke mit verbundenen Augen präsentieren würde, Sie würden den Unterschied nicht rausschmecken. Also geht's doch offensichtlich. Und ich will nicht so richtig verstehen, warum wir bei uns mehr Zucker im selben Getränk haben müssen wie bei den Briten. Da gibt's einfach gar keinen Grund dafür.
In Großbritannien liegt es vor allem an der Zuckersteuer. Warum gibt's die nicht auch hier?
Naja, ich meine, wie soll ich Ihre Frage beantworten, wenn selbst das in homöopathischen Dosen geplante Vorhaben, dass man Werbung für ungesunde Lebensmittel für Kinder unter 14 Jahren sehr eingeschränkt nicht machen kann. Wie wollen Sie dann eine Zuckersteuer durchsetzen mit den Partnern, die ich hatte?
Also ist die FDP im Grunde an allem schuld, dass kaum etwas umgesetzt wurde? Ist das nicht ein bisschen leicht?
Die FDP hat halt einfach ein Verständnis von Freiheit, wo sich, glaube ich, in Lord Dahrendorf, den ich sehr verehre, ich habe eine Postkarte von Lord Dahrendorf, also eine große Ikone des Liberalismus in meinem Arbeitszimmer, im Grabe umdrehen würde.
Sehen Sie da auch eine Verantwortung bei sich oder nur bei der FDP?
Absolut, absolut. Ich glaube, das haben wir schon alle drei gemeinsam verbockt. Die einen wollten vielleicht hier und da zu viel, sie ahnen, wen ich da gemeint haben könnte. Die anderen haben halt zu allem immer Nein gesagt. Und die Dritten haben vielleicht ein bisschen zu wenig geführt und auch mal gesagt, da muss jetzt auch mal entschieden werden. Und die Mischung macht's. Insofern will ich da gar nicht alles jetzt bei einer Seite abladen. Ich glaube, was wir vielleicht als Learning insgesamt festhalten können, das schließt dann aber die CDU-CSU mit ein. Der Staat ist da zu detailliert, wo er den Leuten mehr zutrauen könnte, wo er den Unternehmen, auch den Bürgerinnen und Bürgern mehr Vertrauen entgegenbringen könnte und sich darauf beschränken müsste, den Rahmen zu setzen. Dort, wo man ihn aber stärker bräuchte, bei der Sicherheit beispielsweise, da hat er sich etwas zu sehr zurückgehalten und wir müssen es künftig andersrum machen.
Gerade Umweltschützer und auch Tierschützer, das ist eigentlich naturgemäß eine Kernwählerschaft, auch der Grünen. Wie schlimm finden Sie es, dass die jetzt gerade von Ihnen enttäuscht sind? Und was heißt das jetzt für einen Wahlkampf?
Gar nichts, weil die müssen sich ja auch gut überlegen, ob sie besser fahren mit Parteien, die den Klimaschutz erstmal aussetzen wollen und Pause machen wollen. Ich halte das für keine gute Idee. Man kann mit Naturgesetzen schlecht verhandeln. Und wir können es ja mal konkret machen. Die Sustainable Use Regulation, vorgeschlagen von der Kommission, Reduzierungsziel für Pflanzenschutzmittel. Gute Idee, gutes Anliegen, aber handwerklich so schlecht gemacht, dass es dazu geführt hätte, dass wir in Deutschland im Obstbau, im Weinbau viele Betriebe hätten zumachen müssen, ganze Regionen hätten abgehängt. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ich bin Öko, ich kämpfe dafür, egal wie gut oder schlecht gemacht das ist. Das Ergebnis wäre aber gewesen, wir machen die Leute wahnsinnig, wir verlieren Zustimmung für den Klimaschutz. Es geht nicht nur darum, dass wir Naturschutz machen, wir müssen ihn auch so machen, dass wir die Leute dabei mitnehmen. Darin besteht meine Aufgabe. Ich bin nicht der parlamentarische Arm von NGOs. Ich bin deutscher Minister und als solcher für die gesamte Bevölkerung verantwortlich, auch für diejenigen, die mich nicht gewählt haben.
Ihre Partei, die Grünen, sind gerade im Wahlkampf. Es war zuletzt durchaus auch eine schwere Zeit für die Grünen. Die Debatten, die sind polarisiert, sie sind emotional. Ihre politischen Gegner, die machen sie auch gern mal für viel verantwortlich, was in Deutschland schiefläuft. Wie nehmen Sie gerade die Stimmung im Land wahr, auch im Vergleich zu früher? Wie schwer ist es gerade, grüner zu sein?
Es war schon mal schwieriger. Das gehört leider dazu. Ich glaube, gerade die Veranstaltungen zeigen das ja, die sind proppevoll. Wir müssen auf größere Säle ausweichen. Bei Robert Habeck stehen die Leute Schlange und wir müssen manchmal 1000 Leute abweisen. Das kannten wir so vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr nicht. Da war die Stimmung ganz anders. Aber natürlich muss sich das dann auch in Stimmen übersetzen bei der Wahl. Und für mich, Sie wissen ja, ich trete nicht mehr für den Bundestag an. Ich werde dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören. Ich will in Baden-Württemberg Ministerpräsident werden. Sind ja jetzt auch die Zahlen erstmal hochgegangen für die Grünen Baden-Württembergs um 4 Prozentpunkte. Das ist aber allenfalls ein Zwischenschritt. Also da fließt noch viel Wasser den Neckar runter und das heißt fleißig, fleißig, fleißig schaffen.
Sie kandidieren auch nicht mehr für den Bundestag. Sie haben bereits angekündigt, Sie wollen gern Nachfolger von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen werden. In Umfragen, da liegen die Grünen aber deutlich hinter der CDU im Moment. Wie wollen Sie denn den drohenden Machtverlust da verhindern?
Mein Eindruck ist, dass die Grünen zwar hinten liegen, hinter der CDU in Baden-Württemberg, aber so langsam hat die Aufholjagd begonnen und die Versuche jetzt von der CDU in Baden-Württemberg, ob es den Digitalpakt 2 angeht, dass unsere Schulen endlich mit digitalen Geräten vernünftig ausgestattet werden, die Lehrer fortgebildet werden, das auf den letzten Metern zu verhindern, zeigen ja, dass die das sehr ernst nehmen. Oder jetzt jüngst beim Düngegesetz, hat der baden-württembergische Landwirtschaftsminister auf die Bremse getreten, obwohl wir kurz vor einer Einigung waren, die unseren Bauern geholfen hätte, die Strafzahlungen in Brüssel verhindert, aus einem einzigen Grund. Weil er sagt, es kann nicht sein, dass der Özdemir einen Kompromiss ausverhandelt und damit die Parteiinteressen vor die Landesinteressen stellt. Und mein Angebot an Baden-Württemberg ist, erstes Land, dann kommt lange nichts, dann kommt irgendwann die Partei und ganz zum Schluss kommt die Person. Das ist der Weg, den die Mehrheit der Menschen in Baden-Württemberg richtig findet.
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir im Interview der Woche. Er erklärt, wie er die Maul- und Klauenseuche bekämpfen will. Aktuelle Verdachtsfälle haben sich nicht bestätigt. Das Interview finden Sie auch im Internet auf srinfo.de. Und damit zum Wetter. Heute ist es fast überall im Saarland noch trüb und neblig. Später kommt aber öfter mal die Sonne raus und bringt uns 1 bis 5 Grad. Der Sonntag wird ähnlich bei maximal 6 Grad. Das war die SR-Info Bilanz am Mittag mit Nina Heck. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.